Scherpokalypse 48. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitagmorgen. Hallo Chris.
Hallo Michael.
Und hallo liebe Hörer, heute am, wann zeichnen wir auf? Wie heißt es heute? 15.12. ist heute, ne?
Genau.
Unsere letzte Sendung im Jahre 2017. Das wird wieder eine Kombination sein aus Rückblick, aus Vorschau und aktuellen Themen. Wie geht's dir?
Nicht schlecht, selber.
Ja, danke, auch ganz gut. So kein Vorweihnachtsstress im Moment, sondern aufräumen. Aufräumen ist angesagt. Ich bin durch viele Sachen durchgegangen, habe auch mal ein paar alte Folgen, zumindest die Shownotes mir nochmal angeguckt. Ja, und ja, wir neigen uns jetzt mit 2017 dem Ende und gucken freundlich ins 2018 hinein. Wir haben uns ja vorgenommen, heute mal unsere jeweils drei, soll ich sagen, Highlights oder die drei Themen rauszusuchen, die uns im Jahre 2017 irgendwie so besonders beschäftigt haben, die uns vielleicht auch im Jahre 2020 noch in Erinnerung sein werden. Ich fange mal einfach an, wenn dir das so okay ist.
Leg los.
Das ist klasse. Ja, also eins meiner Themen, was sich in diesem Jahr uns auch immer mit der Scherpokalypse beschäftigt hat, ist dieses Thema Fake News. Und ich kombiniere das mal so in einer Geschichte mit Fake News, Political Correctness hinein. Das hat ja in diesem Jahr doch eine ganze Reihe von ziemlich hohen Wogen geschlagen. Man kann ja heute, wenn man auch für online ist, irgendetwas liest, man muss das immer zwei oder dreimal kontrollieren, ob das überhaupt wahr ist. Manchmal gibt es ja Geschichten. Wir selbst hatten, glaube ich, auch zwei Geschichten, ne? wo wir gesagt haben, ey, das kann ja wohl wirklich gar nicht wahr sein. Klang aber total echt. Und erst auf die entsprechende Nachprüfung hat sie herausgestellt, das war alles Fake. Ich weiß gar nicht mehr, was das war.
Das war die Sendung Heizdeckenverkauf. Das war eine Geschichte, wo sie behauptet hätten, sie konnten für die Trump-Wahl ganz präzise die Leute auswählen und die Werbung oder quasi Beeinflussung der Leute.
Stimmt, ja, genau.
Cambridge Analytica. Und das hat sich dann als Fake herausgestellt, oder?
Ja, aber da haben sich viele Sachen auch als Fake herausgestellt. Aber es passiert einem tatsächlich ja auch so, dass heute in den ganzen sozialen Medien, wenn du auf Facebook irgendwas liest oder auf Twitter, dann sind mittlerweile ja irgendwie die Titel immer so reißerisch und du schaust vielleicht mal rein und sagst, hey, das ist ja. Und das Schlimme daran ist, manche Geschichten lesen sich tatsächlich, du glaubst ja mittlerweile auch, dass das wahr sein könnte. Man ist ja heute, hat einen Punkt erreicht, wo man sagt, auch wenn es noch so absurd klingt, das könnte wahr sein.
Ich gebe mir jetzt gerade umgekehrt. Gebe mir genauso, dass ich eigentlich mal per se alles anzweifle.
Ja, Moment. Das ist eine andere. Das ist sozusagen die Konsequenz davon, dass man sagt, dass ich also mir auch sage, vieles liest sich so, wo du eigentlich mittlerweile sagen könntest, das könnte echt wahr sein, aber Moment mal, ist das überhaupt wahr? Also, dass man das tatsächlich anzweifelt, aber es liest sich eben, nee, also ich sag mal so, die persönliche Erkenntnisschwelle hat sich da verändert. Das liest sich tatsächlich so. Früher hättest du gesagt, ach, das ist ja wirklich ein Witz, ne? Aber heute liest man irgendetwas und sagt, boah, das könnte tatsächlich wahr sein. Das würde mich nicht wundern, wenn es auch wahr wäre, auch wenn es nicht wahr wäre. Insofern muss man heute wirklich immer noch viel genauer hingucken und dann eben zumindest auch deshalb, weil das ja nicht mehr beschränkt ist, solche Informationen oder Informationsquellen sind ja heute nicht mehr nur Aluhutträger und sonst was, sondern es kommt ja heute auch aus offiziellen Stellen. Jede Nachricht, die du heute siehst, kann ja auch entsprechend irgendwo einen fehlerhaften Hintergrund haben oder einen falschen Hintergrund haben.
Mhm.
Ja. Das ist ja nicht mehr nur beschränkt auf irgendwelche Fanatiker oder sonstigen Spinner, sondern das kommt ja heute teilweise auch direkt von oberster Stelle, direkt aus dem Weißen Haus oder sowas, ne?
Ja, man fragt sich, ob das nicht schon immer so war, oder? Wir hatten schon diese, früher sagte man einfach eine Zeitungsente, oder? Und wenn so eine Geschichte war, die dann sich als unwahr herausstellte, das gab es ja schon immer, oder? Allerdings waren diese Zeitungsenten in der Regel, dachten die Autoren, das wäre wahr und stellte sich dann ein paar Wochen später heraus, ist doch nicht wahr. Heute macht man das so ein bisschen bewusst, oder?
Mhm.
Und ich glaube, das ist so die große Änderung, dass man einfach irgendwie probiert, falsche Informationen zu streuen, um eine Meinung, um die Meinung zu beeinflussen. Weil um das geht es ja, um.
Ja klar, das hat es früher auch immer schon gegeben. Also man hat ja schon, ich habe auf dem letzten, gibt es eigentlich ist ja wieder ein Chaos-Computer-Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr?
Der Kongress ist, ja.
Echt? Ich habe überhaupt noch gar nichts gelesen davon, fällt mir gerade ein, weil ich habe vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren gab es mal einen sehr schönen Vortrag auf dem CCC von einem Historiker, der sich mal mit diesem ganzen Manipulation oder Datenauswertung in den 60er Jahren in Deutschland beschäftigt hat. Und der hat ja irgendwie mal einen Vortrag gemacht, hat gesagt, dass eigentlich dieses Thema Überwachung und so weiter, das gab es immer schon. Und halt nur in anderen Ausmaßen und halt teilweise nicht so bekannt wie heute. Insofern gebe ich dir völlig recht, das gab es früher auch, aber heute ist sozusagen quasi in unseren Alltag eingeströmt, ne? Dass da gibt es gar keinen, es ist praktisch allgegenwärtig, wenn man irgendwie auf sozialen Medien unterwegs ist, ist diese Gefahr, in solche Fallen reinzutappen, allgegenwärtig. Wahrnehmung.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist so. Nein, jetzt will ich nicht in die Zukunft gehen, aber das ist einer meiner Zukunftsthesen. Aber ja, hast du recht, ist aufgefallen und ich glaube, das nimmt noch ein bisschen Zug auf, weil das ist so in der breiten Masse der User, die sich jetzt nicht wie wir thematisch mit dem Thema auseinandersetzen, sondern einfach konsumieren. Ich meine, das ist nicht despektierlich, sondern einfach ganz normale Social Media Benutzer sind. Das ist in der breiten Masse angekommen. Dass diese Informationen, die über diese Kanäle kommen, zu großen Teilen Fake News sind. Oder einfach nicht Fake News, ist vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt, sondern dass die zu großen Teilen gemacht sind, dass ich darauf klicke und mich damit beschäftige. Diese Erkenntnis ist angekommen.
Also das ist auch mein Bestreben fürs nächste Jahr. Ich bin gerade dabei, meine ganzen Kanäle aufzuräumen und mal rauszuschmeißen aus den RSS-Feed-Readern und ich habe ein schönes Tool entdeckt, mit dem ich meine Twitter-Accounts mal, meine Follower und sowas ausmisten kann, damit da so Fake-Accounts rausgehen, damit einfach auch die Qualität des Streams, den man da hat, besser wird. Das lohnt sich echt, da mal aufzuräumen. Ist manchmal erschreckend, was da alles drin ist und einfach das rauszuwerfen, was eh nur dieses Rauschen oder diesen Müll erzeugt und versuchen wirklich wieder eine bessere Informationsqualität reinzubekommen in die Kanäle, die man verfolgt. Also das ist eins meiner Themen, die ich mir auch für 2018 vorgenommen habe.
Genau, ich probiere das eigentlich so ein bisschen immer zu tun, weil du hast zu viele Dubletten, oder? Also Dubletten im Sinn, du kennst das, oder? SharePoint gibt ein neues kumulatives Update, dann ist mein Twitter-Feed von allen meinen SharePoint-Bekannten mit dieser Information gefüllt, oder? Und dasselbe passiert dann auf Facebook und dasselbe passiert auf Instagram, oder? Das ist dann so, genau, da habe ich mal 2 Tage lang habe ich immer die gleichen Nachrichten von allen, oder?
Genau, aber das finde ich zum Beispiel, gerade eine gute Sache daran. Ich sage dir auch warum. Ich habe ja, wie gesagt, in meinem Feedreader habe ich, glaube ich, um die 200 RSS-Feeds abonniert. Und wenn ich da mal einen Tag nicht reingeguckt habe, dann stehen da immer so 900 Nachrichten, die du schauen musst. Und ich habe da eigentlich mittlerweile auch gar kein Problem, einfach mal auf den Knopf zu drücken, alles gelesen, weg und fange dann wieder an, weil ich weiß, dass wenn du sagst, so eine Nachricht hochkommt, die dann vielleicht auch wichtig ist für alle, die wird definitiv innerhalb der nächsten 2-3 Tage nochmal nachgespielt werden. Also Dinge, die wirklich vielleicht relevant oder interessant sind, die kommen dann über die verschiedenen Kanäle, weil sie wieder repostet werden, tatsächlich immer nochmal hoch, die verpasse ich nicht. Es ist dann eher so, dass man vielleicht so die kleinen Perlen, die man dann vielleicht nur in einem einzigen Nachrichtenkanal finden würde, die man dann vermisst. Weil die einfach auch nicht retweetet oder weitergegeben werden. Aber das Problem ist, dass eben in diesen vielen, vielen Kanälen einfach unheimlich viel Müll drin ist, wo du sagst, boah, das interessiert mich auch gar nicht. Und dies rauszufiltern ist relativ schwierig.
Ja, Müll würde ich jetzt nicht sagen, aber was mir einfach auffällt, ist, dass sehr viele Leute keinen Inhalt mehr produzieren, sondern einfach nur noch weiterleiten. Oder? Es hat keine, ja. Weißt du so, als wir angefangen haben, Social zu werden, da haben wir noch geblockt. da haben wir tatsächlich selber Content produziert. Ich weiß, dass du das immer noch machst, ich mache das auch noch, aber sehr viele Leute machen das nicht mehr. Es ist quasi nur noch ein Retweet vom Retweet vom Retweet. Und das meine ich mit diesen so erreiche ich Doublette, oder?
Das stimmt. Also ich merke das auch, da gebe ich dir völlig recht. Wir machen ja hier mit unserem Podcast machen wir originären Content. Wir gucken zwar auch auf Dinge, die irgendwo anders passiert sind, aber wir versuchen das ja entsprechend hier einzuordnen und einzunorden und unsere Meinung dazu zu sagen. Aber auch meine Online-Präsenz versuche ich auch, und das ist auch etwas, was ich mir aufs nächste Jahr geschrieben habe, wirklich tatsächlich mal wieder richtig oder verstärkt noch originären Content zu produzieren, indem man eben nicht mehr, weiß ich was, pro Woche 25 Artikel retweetet, sondern eben nur noch 2 retweetet, aber dafür einen eigenen selber schreibt und da was zu macht oder einen Podcast macht oder ein Video macht, um einfach eigenen Content zu produzieren, der nicht nur irgendwas wiederkäut, sondern es vielleicht aufnimmt, einordnet, Empfehlungen gibt und vielleicht nochmal mit ein paar anderen Dingen in Beziehung setzt. Mhm. Ja, um wirklich die Qualität von solchen Nachrichten oder überhaupt von solchen Online-Publikationen zu verbessern. Weil, wie gesagt, das ist so ein Thema, was mich in diesem Jahr wirklich auch beschäftigt hat, dieses ganze Thema Fake News. Ich hatte auch noch gesagt, Political Correctness. Es ist ja mittlerweile auch schwer geworden, irgendwas zu sagen, ohne nicht gleich einen Shitstorm aufzurufen. Das wird uns, glaube ich, im nächsten Jahr auch nochmal ganz, ganz wild beschäftigen.
Ja, du bist zumindest nicht in diese MeToo-Debatte geraten, oder? Ich wartete ja schon darauf, oder?
Nein, da haben wir ja.
Dass du Michael hier auch angeklagt wirst.
Ja, das ist ja wirklich, ist ja wirklich interessant zu sehen. Wir haben das, glaube ich, in der letzten Folge auch mal gesagt. Früher gab es ja mal so ein Prinzip, das hieß, jeder hat das Recht, so lange unschuldig zu gelten, bis ihm seine Schuld nachgewiesen worden ist. Was heute mal passiert ist, du hast irgendeine Nachricht kommt auf und egal, ob jemand das jetzt gemacht hat oder nicht, im Grunde genommen ist dann über die sozialen Medienkanäle innerhalb von einem Tag die Vorverurteilung durch. Mhm. Völlig jetzt mal wertfrei gesehen. Das heißt, heute ist die über die sozialen Medien und über die ganzen Kanäle geht das dann dermaßen ratzfatz, dass dann also es gibt gar nicht mehr, wir hatten so dieses klassische Rechtssystem oder Rechtsempfinden, finde ich, ist in vielen Fällen irgendwie ausgehebelt. Ich meine, das siehst du aber an allen verschiedenen Stellen auch. Wir hatten doch in diesem Jahr auch noch diese ganzen Verhandlungen hier mit TTIP oder TTIP, wo praktisch die Vereinbarung oder die Abkommen zwischen zwei Nationen geschlossen werden, um dann Streitereien zwischen Unternehmen, die früher noch über normale Gerichte verhandelt werden, sind einfach an irgendwelchen Gremien separat abgehandelt werden. Also das, was
Schiedsgerichte.
Schiedsgerichte. Früher, wir haben ja sowas wie ein Rechtssystem, das waren unsere Grundlagen, das sind unsere Grundlagen. Du kannst jemanden anklagen, du kannst dich verteidigen, du hast bestimmte Rechtsmittel und so weiter und so fort. War doch eigentlich ein ordentlich eingeführtes System, aber du merkst auf vielen Bereichen, entweder durch die öffentliche Meinung passieren da Vorverurteilungsdinge und auf der anderen Seite werden Sachen in irgendwelche geheimen Zirkel und Schiedsgerichte ausgeladen. Das ist doch auch eine interessante Entwicklung, die man da sieht.
Um den Rechtsstaat quasi auszuhebeln. Ja, ich meine, den Rechtsstaat, oder den Begriff Rechtsstaat wurde im letzten Jahr sehr oft gebraucht, oder? Und auch solche Begriffe, gerade jetzt auch im Zusammenhang jetzt in Deutschland mit dem G20, mit den G20-Unruhen, oder? Dass man solche Begriffe wie mit der ganzen Härte des Rechtsstaats. Ich meine, der Rechtsstaat hat keine Härte, er hat einfach eine Linie. Und die Linie ist so oder so, also die läuft hier durch und entweder bist du darüber oder darunter, aber es gibt nicht eine Härte in diesem Fall, oder? Und ich nur schon diese Begrifflichkeit finde ich falsch. Aber ich gebe dir recht, das ist effektiv ein Problem und oft sind diese Überwachungsmechanismen, die ja jetzt im Rahmen der Terrorbekämpfung probiert man genau mit diesem Argument, dass man ja dass man etwas machen muss und dass es ja fürs Gute ist. Und wenn man hier ja, so ein bisschen die Gesetzeslage dehnt oder anders auslegt, dann ist das dann irgendwie schon okay. Und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sich für die Zivilbevölkerung und dann eben den Rechtsschutz einsetzen und sagen, das ist eine Grundsatzfrage. Und wir sind hier nicht gegen Terrorismusbekämpfung, aber wir sind dagegen, dass man hier das Gesetz aushöhlt, weil das Einfallstore für andere Dinge eröffnet. Und diese Diskrepanz, die haben wir jetzt, und wir haben ja oft in diesem Rahmen der Scherpokalypse, haben wir oft gesagt, wir brauchen eine Überwachung, wir brauchen hier Gesetze, aber diese Gesetze brauchen Zeit und es braucht die Erfahrung, die man damit hat, und das braucht Jahre, bis man hier auch verstehen, wie diese Mechanismen wirken. Und ich glaube, das kommt so langsam. Es kommt ganz so langsam, nehmen die Diskussionen um gewisse Gesetze die richtigen Dimensionen an. Mhm. Wo man sagt, weißt du, was ich meine, oder?
Ja, ja.
Es geht in die richtige Richtung, braucht aber noch Zeit, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil wir zuerst verstehen müssen, wie funktioniert den Social-Media-Mechanismus, wie funktioniert Gesichtsüberwachung, was für einen Einfluss hat das auf eine Gesellschaft und wo müssen wir hier die Linie ziehen, um zu sagen, das geht und das geht nicht.
Wunderbar, wie du mir jetzt die Überleitung zum zweiten Thema zuspielst, weil du gerade sagst, Gesichtserkennung. Das zweite Thema für 2017 neben diesen Fake News ist sicher dieses ganze Thema AI first, was ja Google mal so als erster Exemplar, alle Großen machen, aber Google hat es auf seiner Konferenz irgendwie mal gesagt, Mobile first war gestern, heute ist AI first. Und weil du gerade sagst, Gesichtsüberwachung, ich habe vorgestern einen Artikel auf TechCrunch gelesen. Da hat sich in China ein Reporter von der BBC mal mit dem Thema Videoüberwachung in China auseinandergesetzt, ist dort irgendwie mit Leuten vom chinesischen, von der Regierung in Kontakt gekommen und hat dann mal folgendes Experiment gemacht. Er hat sich mal dort mit seinem Personalausweis in deren Überwachungssystem also registrieren lassen und hat mir die Aufgabe gegeben, ich möchte mal wissen, wie schnell ihr mich findet, wenn ich jetzt in eurem Überwachungssystem drin bin und ich gehe jetzt einfach mal hier durch die Stadt durch und ich lasse euch mal über eure Überwachungssystem, findet ihr mich eigentlich? Mhm. Also in Absprache mit dem System, dann haben die ihn eingescannt und kannst du dir bei TechCrunch als BBC als Video angucken. Er ist dann irgendwo in die Stadt gegangen und es hat ungefähr 7 Minuten gedauert, bis sie ihn gefunden haben. Mhm. Weil in China mittlerweile, da gibt es einen Artikel dazu, 170 Millionen CCTV-Kameras nicht nur installiert sind, sondern auch miteinander vernetzt und kombiniert sind. Das sollen bis in die 2020er Jahre, steht hier drin, sollen das weitere 400 Millionen werden, die dann mit entsprechend, die also nicht nur alles aufzeichnen, sondern im Grunde im Hintergrund AI haben, die das dann auch sofort analysieren können. Die machen Sichtserkennung, die machen Personentracking. Und das ist dort eigentlich schon nicht nur Zukunftsvision, sondern das, was bei uns hier in Berlin am Südbahnhof noch ganz sauber ist, dass es dann über einer Rolltreppe, zwei Rolltreppen nebeneinander geht. Die eine, da kannst du hochfahren, da kommst du dann in dieses Überwachungssystem rein, was da getestet wird. Ich weiß gar nicht, was noch getestet wird, um praktisch Personenerkennung auch auf dem Bahnhof und in öffentlichen Räumen zu machen. Aber da in China ist das schon vollständig in Praxis. Mhm. Und scheint auch effizient zu funktionieren. Und das haben wir in diesem Jahr, dieses Thema AI, was von dem wir immer schon gesagt haben, oh, das gibt's ja und die Geheimdienste nutzen das. Das ist aber mittlerweile so weit kommerzialisiert worden, dass man es bei den großen Anbietern wie Azure, wie Microsoft, wie Amazon, wie Google mittlerweile als Commodity buchen kann im Abo. Und selber das auch für seine Dinge nutzen kann. Also sprich Sprachauswertung, Sprachtranskription, Bilderkennung, Inhalte von Bilderkennung. Und das hat in diesem Jahr ganz erhebliche Geschwindigkeit aufgenommen und ist eben nicht mehr nur eine Funktion, die ein Programmierer dann mit aufwendigem Code in seine Software einbinden kann, sondern ist etwas, was auch ich ohne jegliche Erkenntnisse in technische, tiefe Techniken nutzen kann. Entweder, weil es sowieso schon in meiner Bildablage, die ich dann, weiß ich was, bei iTunes, also bei einer iCloud habe oder auf Google Pictures habe und ich dann sofort nach Begriffen suchen kann, die ich niemals eingegeben habe, die aber automatisch schon in der Bilderkennung mit drin sind, die sozusagen der im Hintergrund laufende AI-Mechanismus automatisiert macht. Und das funktioniert schon erschreckend gut,
finde ich. Das funktioniert erschreckend gut, weil hier gibt es wirklich einen Algorithmus um solche Mustererkennung. Also Mustererkennung ist ein Algorithmus, der wirklich optimal eigentlich für unsere Rechnerkapazitäten ist und wo diese neuronalen Netze super funktionieren, oder? Also das ist ein gutes Beispiel, wie quasi neuronale Netze optimal funktionieren. Und deswegen sieht man diesen Ansatz auch an vielen Orten. Das ist etwas, wo wirklich das, was man hier so unter Artificial Intelligence nennt, eben in Tat und Wahrheit sind das neuronale Netze. Aber das ist etwas, was neuronale Netze sehr gut können oder dann mit einer sehr hohen False Positive Rate, also niedrigen False Positive Rate.
Ja, und was ich insbesondere als Trend auch in diesem Jahr zu diesem ganzen AI-Thema, nicht nur, dass jetzt alle darüber reden, sondern eben, dass es so verdammt einfach geworden ist, das zu nutzen. Oder man merkt das auch gar nicht mehr. Wenn du jetzt hier die Funktion da in Skype for Business, da ist der Translator mit drin oder PowerPoint, da gibt es auch so ein Übersetzungsmodul. Das heißt, wenn du eine Präsentation machst, dann werden dir unten in verschiedenen Sprachen gleich die Transkriptionstexte angezeigt. Qualität ist jetzt nochmal je nach Sprache unterschiedlich, aber das ist einfach, da lade ich mir das Plugin hoch, klicke auf und übersetze und dann ist die Übersetzung da. Ja, und im Grunde läuft im Hintergrund eine ganze Menge von AI ab, von dem ich das gar nicht mehr weiß, aber es wird einfach, das sind so die ersten Schritte, die es zum Commodity machen. Oder hier.
Zum Babelfisch.
Bitte?
Zum Babelfisch.
Genau, und weil du gerade Sprache sagst, ich sag mal hier, Amazon, Alexa, auch übers Jahr cool geworden. Also gut, was cool, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber egal. Zumindest merkt man auch, wie sich da die Qualität immer weiter verbessert, von der Spracherkennung, auch von den Inhalten, die zurückgegeben werden. Ich weiß, das ist alles noch auf einem relativ geringen Level, also so die super Erkenntnisse, dass ich sage, Alexa, was ist der Sinn des Lebens? Da kriegst du dann halt nur die 42 als Antwort, was lustig ist, aber ich meine, eine richtige philosophische Debatte kannst du darüber noch nicht führen. Aber für den, ich sag mal so, für den Low-End-Hausgebrauch sind da schon so viele Funktionen drin, wo du einfach sagst, ach ja, das ist einfach super, Commodity, das funktioniert einfach. Wann fährt mein Bus? Dann weiß er mittlerweile über Lokalisierung, das ist genau die und die Haltestelle und sagt mir, dein Bus fährt in 10 Minuten. Das funktioniert alles, da brauche ich gar nicht mehr drüber nachzudenken, dass wir auf der anderen Seite im Hintergrund natürlich mit unseren Daten da bezahlen, auch wenn das alles so kostenlos sind. Das war ja ein anderes Thema, was wir auch diskutiert haben.
Oder immer wieder diskutieren.
Ja, aber für mich ist dieses Thema AI zum einen ist faszinierend zu sehen, was da einfach in diesen Systemen mittlerweile überhaupt möglich ist. Auf der anderen Seite eben aber auch zu sehen, wie das in unseren Alltag, nicht nur in den privaten Alltag über unsere Smartphones und so weiter einzieht, sondern eben auch in den Business-Alltag einzieht, dass dort auch immer mehr ein Thema Bots, ne, dass man mittlerweile über Skype Bots oder Teams Bots einbindet, die dann halt auf Frage und Antwort irgendwas automatisiert machen. Qualität sei mal dahingestellt, aber da ist heute nichts mehr, wo ich im Prinzip sagen muss, ich brauche jetzt einen Programmierer, der mir das alles macht, sondern ich habe 2, 3 Dinge, die ich zusammenklicke und dann läuft das.
Das finde ich hingegen, also ich meine, dein Beispiel mit den Bots finde ich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber du weißt auch wieso, kommen sicher noch darauf. Aber ja, ich gebe dir
recht. Sag mal ruhig.
Bezüglich den Bots?
Ja.
Ja, also wenn ich wieder ganz in der letzten Sendung des Jahres meine Zukunftsvoraussage machen müsste, würde ich eben genau sagen, dass in diesem Artificial Intelligence, dieses Buzzword und diese ganze Bot-Geschichte, dass wir hier keine großen Sprünge sehen werden. Ich glaube, die Technologie, wie wir sie heute benutzen, so mit diesen ganzen neuronalen Netzen, das ist das, was wir aus diesen Netzen rauskriegen. Mehr wäre ein ganz, ganz, ganz großer Sprung. Also mehr als Mustererkennung bringen wir im Moment nicht hin aus den Algorithmen. Und könnte auch sein, dass dieser ganze neuronale Netzansatz vielleicht auch falsch ist. Vielleicht brauchte sie einen ganz neuen Ansatz. Aber im Prinzip ist auch ein neuronales Netzwerk, ist zwar eine, wenn du das ein bisschen durchschaust, ist das irgendwie ziemlich spannend, wie das funktioniert, aber letztendlich ist es auch nichts anderes als, wie gesagt, einfach eine große Datenbank, wo ich probiere, sehr intelligente Auswahl zu treffen, auf der, wie soll ich sagen, eine Standard Query Language auf Speed. Und letztendlich kann ich auch mit einer normalen Datenbank und einer cleveren Abfrage, haben wir früher ja auch gemacht, oder? Als wir hier Statistikdaten programmiert haben, könnten wir auch ein Bot bauen. Wir können ihn einfach jetzt mit ein bisschen weniger Aufwand bauen. Aber der Hype ist jetzt mal da. Wir haben hier einen Stand erreicht und ich glaube persönlich, das ist der Stand, den wir erreichen können im Moment. Von der Technologie her. Die Technologie gibt nicht mehr her als Muster, als Mustererkennung. Ich kann nur mit Mustern arbeiten. Aber die Intelligenz besteht ja, dass ich zwei Muster nehme und eine dritte Idee, die keinen Zusammenhang hat, irgendwie mit verknüpfe. Und das ist ja der Unterschied zwischen Wissen und Intelligenz. Oder? Und im Moment arbeiten diese neuronalen Netzwerke mit Wissen, nur mit Wissen. Also quasi ich weiß, wie ein Bild vom Haus ausschaut und wenn ich 100.000 Bilder anschaue von einem Haus, das wird dann so retour durch diese, quasi von der anderen Seite in diese neuronale Netze reingepackt, oder? Und wenn ich das 100.000 Mal gemacht habe, dann komme ich von der anderen Seite und gebe ein Bild rein und er sagt, mit 95%iger Sicherheit ist das ein Haus. Und oder ist das auch ein Haus? Und diese Mustererkennung, das ist einfach nur Wissen, oder? Aber wenn wir wirklich von Artificial Intelligence sprechen, müssen wir auch von Intelligenz sprechen. Und Intelligenz ist ja, dass ich mein Wissen verknüpfen kann. Und das können neuronale Netze nicht. Und deswegen glaube ich, wir werden bei dieser Mustererkennung bleiben und wir werden hier noch ganz tolle Anwendungen sehen, wo wir diese Technologie weiterentwickeln. Also weiß ich, Mustererkennung in Filmen und wenn ich die sehr, sehr, also die werden besser werden, weil ich irgendwie nicht drei Ebenen von neuronalen Netzen brauche, sondern irgendwie 100 Ebenen, weil ich unendlich viel Rechenpower reinstecke und ich kann das irgendwie noch schleuer und noch präziser machen. Aber ich kriege Intelligenz nicht hin, obwohl das Marketing dem ganzen Artificial Intelligence sagt. Und wenn man im Übrigen auch mit Spezialisten spricht in diesem mathematischen Bereich, die wehren sich auch gegen diesen Begriff Artificial Intelligence.
Gut, also da gebe ich dir recht. Vielleicht ist denn der Begriff falsch gewählt, aber das, was man tatsächlich sieht, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, verstehe ich völlig, dass das quasi im Moment erst so eine Vorstufe ist und dass der wirkliche Sprung einfach noch fehlt, weil man überhaupt technologisch noch nicht so weit ist. Aber was man eigentlich in diesem Jahr gesehen hat, ist, dass das, was jetzt da ist, nennen wir es jetzt mal nicht Artificial Intelligence, sondern vielleicht eben Artificial Wissen oder so, dass das aus der, zum einen erstmal aus der Ebene der Freaks und Hacker rauskommt. Klar, wie du sagtest, das konnte ich früher auch, konnte ich auch schon eine SQL-Abfrage oder eine Abfrage bauen und das konntest du machen. Aber das ist mittlerweile auf ein Level runtergebrochen, dass es für den Normalanwender einfach da ist. Das gibt sozusagen Oberflächenzugänge zu diesen Technologien, auch wenn sie jetzt sagen wir noch relativ eingeschränkt sind, die aber jeder benutzen kann. Und für jeden, der das benutzt, ist das schon mal irgendwie, es ist irgendwie schon cool, wenn ich jetzt meine 7000 Bilder irgendwo abgelegt habe und ich frage mal, zeig mir doch mal die Bilder, wo, weiß ich was, Herbststimmung oder Bild und so weiter. Und der zeigt mir sofort alle Bilder, die zu diesem Thema sind. Oder wenn er auch mal eine Person erkennt, wo war er denn mit meiner Familie oder wann war Ostern oder so weiter. Und du kriegst sofort alle Bilder, die dieses Thema betreffen und sind da. Und du musst das nicht mehr irgendwie anders suchen, was vorher ja irgendwie gar nicht ging. Dann ist das ja erstmal eine Erfahrung, wo du sagst, wow, das ist aber toll. Ja, und das hilft mir ja wirklich, und das ist vermutlich vom wissenschaftlichen Anspruch her wirklich jetzt noch, sagen wir mal, zweite Klasse oder so. Aber für die Masse ist das ja die Erfahrung, die sie einfach damit machen können. Und genauso auch mit den Sprachassistenten. Das mag ja alles noch relativ am Anfang sein, aber es gibt mittlerweile Millionen von Google Assistants und von Google Home und von Alexa gibt es mittlerweile Millionen von Geräten draußen, die dann, meinetwegen sagt man eben bloß, ey, spiel mir die Musik oder hol mir doch mal diesen Musiksong von damals oder wann fährt mein Bus oder gib mir das Rezept des Tages oder schreib das in meine Liste rein. Das sind 0815 Dinge, aber die gehen heute einfach, ohne dass du einen Techniker bemühen musst in der Regel oder dass du, weiß ich was, programmieren musst. Oder guck dir das ganze Thema Power BI an mit der Auswertung von Daten. Das kann heute auch jemand machen, der vor 3 Jahren davon überhaupt noch gar keine Möglichkeiten hatten, weil er hätte, weiß ich was, irgendwas bauen müssen mit Cubes und so einem Scheiß. Und das ist heute alles möglich. Also
ich kann sagen, man nennt das die Demokratisierung der Mittel.
Oh, da habe ich mit Demokratisierung habe ich immer so eine gute, ja, genau.
Man nennt es so, es bringt dann aber immer Probleme mit sich, aber grundsätzlich ist es Demokratisierung der Mittel.
Das würde ja heißen, dass wir daran was mitzubestimmen hätten.
Nein, aber im Sinne von das Volk, jeder, oder? Von Demos, dass jeder kann, oder? Wie du sagst, oder? Früher war es Spezialisten, vorenthalten, komplizierte Mustererkennung zu machen. Heute kann ich das einfach kaufen und es kostet mich nicht mehr irgendeine Million, es kostet mich irgendwie 100 Euro im Monat.
Eben, so. Und das ist so ein Trend, den ich also tatsächlich auch sehe und das Vorläufer ist da auch wieder der private Bereich, weil es halt über die Smartphone in der Regel ausgerollt wird oder ähnliches. Aber das kommt jetzt auch immer zunehmend in den Business-Geschichten und alle arbeiten ja gerade an dieser in multinationalen Teams, an dieser automatischen Übersetzung von Sprache, dass du dann auch über internationale Grenzen hinweg mit jemand in Hindustani sprechen kannst und trotzdem alles mitbekommst. Da ist man noch nicht so weit, aber wie gesagt, es ist einfach es ist einfach da. Und diesen Trend finde ich sehr spannend und ist auch etwas, was in diesem Jahr wirklich nochmal erhebliche Fahrt aufgenommen hat. Nennen wir es dann die Demokratisierung von Artificial Intelligence-Wissen, dass das eben für alle einfach verfügbar wird und man sich dann vielleicht im Hintergrund aber auch gar keine Gedanken mehr drüber macht. Was hat das eigentlich für mich persönlich? Was passiert eigentlich mit meinen Daten da? Denn die Qualität oder die Aussagen können ja nur gemacht werden, weil irgendwo Daten da sind. Und klar, wenn ich irgendwo meine Bilder überall hochgeladen habe, die da analysiert werden, irgendein Dienst im Hintergrund muss das ja machen. Und irgendein Dienst muss das ja wissen. Und das sollte mir dann auch bewusst sein.
Genau. Gut, das ist dein Rückblick, dass dieser AI first.
Das war jetzt eigentlich das zweite Thema, was ich denke, in diesem Jahr besonders, also wo man auch so einen Wendepunkt gesehen hat. Du hattest ja, achso, das erinnert mich auch noch, du hattest ja neulich mir auch nochmal gesagt, eins, was überhaupt noch nicht so richtig Speed aufgenommen hat, ist halt dieses Ganze mit dem Virtual Reality, Mixed Reality und so weiter. Das ist auch etwas, wo eine Technologie, wo ich denke, super Technologien, die da kommen, aber die sind bei Weitem alles noch nicht so weit, weil weder die Hardware da ist, richtig in der Masse draußen ist, weil auch noch irgendwie so die richtigen coolen Anwendungsfälle fehlen und alles, was du siehst, sind irgendwie ein paar ganz nette Prototypen, aber das ist alles noch nicht massentauglich. Wie siehst du das?
Ja, das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Das war ja so ein Mörderhype, diese ganze Immersive Technology, also diese Microsoft HoloLens und wie sie alle hießen, aber das kam überhaupt nicht an. Oder das kam überhaupt nicht, es kam beim Endverbraucher nicht an.
Naja, das liegt ja, wie gesagt, das liegt einfach daran, ich meine, eine HoloLens, die ist auch im Beta-Stadium ist und 3000 Euro oder Dollar kostet, das ist nichts. Und jetzt im Weihnachtsgeschäft, ganz ehrlich, da soll es ja doch schon diverse preisgünstigere, einfachere Brillen geben. Ne? Aber irgendwie, wenn ich mich jetzt mal kurz erinnere, in diesen ganzen Kanälen und online habe ich jetzt nicht irgendwie die super Bewerbung von solchen VR, HR und sonstigen Brillen gesehen. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, Nein. dass das in diesem Jahr der große Renner wäre.
Nein, das hat sich irgendwie, man meinte, das sei jetzt der große Renner, man hat extrem coole Beispiele gesehen und das macht auch durchaus Sinn und es gibt unendlich viele Einsatzmöglichkeiten, aber Menschen wie du und ich haben keine solche Brille zu Hause.
Das stimmt.
Oder? Wir spielen immer noch mit der Xbox, aber wir setzen uns keine Brille auf. Einfach weil Weil es ist sehr, sehr unconvenient, oder? Eigentlich möchte ich ja gar keinen, möchte ich ja diese Experience möchte ich haben, ohne dass ich mich irgendwie mit Dinge in die Hand nehme und Brille auf dem Kopf habe, wo ich nichts mehr sehe und die Ohren zugestöpselt habe mit dem Headset, wo die Außengeräusche dimmt, also Noise Cancellation. Ja, es ist sehr, sehr unconvenient und es ist eigentlich gar nicht besser geworden, oder? Und ich glaube, das ist so der Sprung, den es noch braucht. Diese Brillen sind zwar nett und leuchten mir ein, aber es ist wie bei der Artificial Intelligence. Wir sind technologisch nicht da, wo wir sein müssten, damit man wirklich von Immersive Technology sprechen kann. Weil dieses Immersive, anders gesagt, das Equipment, das ich an mir tragen muss, bedeutet, dass es eben nicht immersive ist, sondern dass es eigentlich störend wirkt, oder? Es ist eine total nette Experience, mal so 10 Minuten in so ein Spiel einzutauchen, aber es ist extrem störend, wenn ich das 3 Stunden machen will, oder? Weil normalerweise, wenn du dich hinsetzt und irgendein Spiel spielst in der guten Stube, dann bist du schon mal 3 Stunden da, oder? Und 3 Stunden möchte man einfach nicht, möchte man nicht rumstehen und mit den Händen fuchteln und nichts mehr hören, oder? Und noch schnell über den Stubentisch stolpern.
Ja, genau. Also im Gegensatz zu den anderen Technologien, die wir gerade erwähnt haben, fehlt dem Ganzen noch sowas wie die Alltagstauglichkeit und die Alltagsnützlichkeit. Das ist halt noch so im Bereich der Freaks und technologischen Entwickler. Da werden sicher noch spannende Sachen kommen, aber das braucht einfach noch Zeit, wie du sagst. Das muss irgendwie, alles, was irgendwie heute irgendwo aufgesetzt, angepappt, angebaggelt, gesteckert und sonst wie werden muss, ist einfach nicht alltagstauglich. Das muss einfach so anschließen, fertig und los geht's.
Ich glaube, das ist das so ein bisschen, oder? Die technischen Hürden sind einfach noch zu hoch.
Und es fehlen wahrscheinlich auch noch die Anwendungsfälle. Und ich glaube, das hatten wir auch im September, haben wir es, glaube ich, gesagt, als Apple seine neuen Devices vorgestellt hat. Da war ja auch vorher so die Idee, Apple wird jetzt ein wunderbares AR-Kit vorstellen mit tollen, coolen Lösungen, die jetzt gar nicht mal mit der Virtual Reality zu tun haben, sondern einfach halt mit Augmented Reality, dass ich mein Smartphone nehme und eine App habe, wo ich dann irgendwo drauf pointe mit der Kamera und die sagt mir sofort, das ist jetzt dies und jenes und hier hast du die und die Ergebnisse dazu oder ich führe. Also die Wirklichkeit mit digitalen Informationen überlagern, aber da ist ja leider auch nichts wirklich Revolutionierendes gekommen, um das zu machen. Vermutlich auch, weil einfach da die Technologie doch noch nicht so weit ist, wie man sich das gerne wünscht. Noch nicht alltagstauglich ist.
Oder vielleicht will es einfach auch niemand. Könnte auch sein. Gerade jetzt bei diesem Smartphone-Geschichte, oder das iPhone 10, oder heißt es X? Ich glaube, es heißt 10, aber alle sagen X. Es ist so wie bei OS 10, wo alle sagen OS X. Ich habe da einen eigenen Chip, oder? Die haben ja den neuen Apple-Chip, der hat ja eine eigene Artificial Intelligence, um eben neuronale Netzwerke direkt auf dem Smartphone laufen zu lassen. Und trotzdem, vielleicht gibt es keine Anwendung, vielleicht interessiert es auch gar keinen Entwickler, oder? Wir sehen Beispiele, einverstanden, weißt du, IKEA und Möbelhersteller und. Aber das ist einfach irgendwie, dieser Case ist toll, weil die meisten Leute kaufen sich jede Woche ein neues Gestell. ist ja völlig logisch, oder? Also, weißt du, so der Einsatz, ich sehe den Einsatz schon, weißt du, aber das ist nicht on a daily base.
Ja, genau, da fehlt das noch. Aber da ist, glaube ich, auch, gerade in diesem Teil liegt, glaube ich, auch die Chance drin, weil wenn es da wirklich was Funktionieres auf iOS geben würde in diesem Kit, was wirklich massentauglich wäre, dann wäre gleich halt eine installierte Hardware-Basis von mehreren 100 Millionen Geräten da, auf denen man das sofort nutzen könnte. Und das ist jetzt, wenn man auf die Brillen wieder zurückkommt, da fehlt einfach auch die Basis. Und dann, egal wie ob das jetzt nun Hightech wäre oder ob das dann nur so Low-Tech wäre, wenn es dann aber als App auf jedem Smartphone wäre und ich muss da bloß raufklicken und habe sofort diese Funktion, die dann auch noch nützlich ist, dann mag das wahrscheinlich wissenschaftlich und nicht super anspruchsvoll sein, aber es wäre massentauglich und die Leute könnten es dann sofort nutzen. Und du hättest wieder so den unteren Level und würdest den Einstieg darüber generieren. Aber auch das fehlt im Moment, glaube ich, noch so. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr.
Ja, aber das AI-Kit ist ja da.
Naja, aber es fehlt halt noch
an. Weil die Anwendung dazu fehlen, oder? Die kamen nicht.
Oder? Genau.
Ja, einverstanden. Genau, das ist so mein Rückblick, dass eben genau diese Immersive Technology eigentlich nicht abgehoben ist. Und ich glaube, wie bei AI, sie wird auch im nächsten Jahr nicht wirklich abheben. Weil es unconvenient, es ist unconvenient. Einfach mit dem Smartphone. Alle laufen zwar auf dem Smartphone rum und chatten, aber niemand hält sich das vors Gesicht und schaut hier so auf die Welt. Das ist nochmal next level, oder? Die wenigsten Leute sprechen auch in der Öffentlichkeit mit Siri. Das macht niemand, das siehst du nicht. Man sagt, hallo Siri, ruf mal den Michael an. Das macht niemand in der Öffentlichkeit. Also ich habe das noch nie gesehen.
Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Obwohl es interessant ist, also ich habe ja in diesem Jahr auch mir mal wieder ein Android-Smartphone zugelegt, um von dem Windows-Phone wegzukommen und mich dann mal mit dem Google Assistant beschäftigt. Wenn du da mal die Sprache einsagst, das ist schon nicht schlecht, fahr mich mal zum nächsten Kaufland, dann hast du die Route da. Mhm. Das ist schon, also das hat schon so Geschichten, aber das machst du jetzt nicht in der Öffentlichkeit, da gebe ich dir völlig recht. Ja, das wird spannend. Das ist Technologie, die da noch hängt. Aber das war ja auch bei dir, wo du gesagt hast, VR, also Virtual Reality, das ist in diesem Jahr auch eher so ein Hype, aber da fehlt es wirklich noch an der echten Alltagstauglichkeit.
Genau, an der Intelligenz.
So, hattest du noch was in deinem Themenkreis 2017, was dich so...
Ja, Themenkreis 2017, ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen. Wir hatten ja letztes Jahr gesagt, was sehen wir für 2017? Also quasi, wir haben 2016, haben wir gesagt, was haben wir 2017 gesagt? Und wir haben gesagt, zwei Dinge, die ich gesagt habe, wir werden die ersten Toten bei Internet of Things sehen. Mhm. Und wir werden das Artificial Intelligence, also Mustererkennung bei der Personalauswahl, wird vermutlich mehr kommen. Und ich muss sagen, diese AI für Personalauswahl, ich glaube, das haben wir gesehen. Das war die Geschichte, die jetzt Microsoft auch bringt, oder? Probiert mit Mustererkennung, wer wie schnell e-mailt, herauszufinden, ist dieser Mann produktiv oder nicht. Das war die vorletzte Sendung, als wir über das gesprochen haben. Wir wurden zwar ein bisschen kritisiert für die Aussagen, oder ich wurde kritisiert für die Aussagen in dieser Sendung. Aber ich stehe hier immer noch zu meiner Haltung. Aber jetzt zurückzugehen auf diese Tote bei Internet of Things Anwendung, ich würde sagen, wir sind daran vorbeigeschlittert, oder?
Ja, also ich kann mich auch nicht an einen konkreten Fall erinnern, den wir irgendwie hier in diesem Jahr besprochen haben, aber du hast völlig recht.
Doch, wir haben dieses Mirai-Botnetz besprochen, das vor allem England sehr stark getroffen hat.
Stimmt, aber hast du, sag mal, weil du es gerade erwähnt hast.
Es war ein Internet of Things, es waren Kameras, die dann Denial of Service, was auch nicht?
Ja, doch, ich bin völlig klar. Ich habe bloß, mir fällt, weil du gerade Mirai sagst, habe ich aber noch nicht verifiziert, den Artikel, den habe ich, glaube ich, gestern Abend habe ich irgendwo gelesen. Es soll sich herausgestellt haben, dass hinter diesem Mirai-Botnetz irgendwie drei amerikanische Studenten stehen. Mhm. Aber
Habe ich auch gelesen.
Aber ich habe noch nicht den Artikel, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich habe das keine Zeit gehabt, mir den Artikel oder das genauer nachzuschauen.
Ja, habe ich gelesen. In dem Fall ist mein Tweet nicht bei dir in den Feed, wurde rausgefiltert. Ja, natürlich. Die Geschichte ist ja, was mich am meisten geärgert hat, es waren also doch nicht die Russen. Weil das war ja die Meinung aller Experten, oder? Oder der meisten Experten in diesem Feld. Das waren die Russen, weil die hatten kyrillischen Text irgendwo im Code.
Mhm. Mhm. Und hast du den Artikel gelesen mit den, was war jetzt da wirklich dahinter?
Ja, die haben sich, es waren drei Studenten aus Alaska, die... Was die gemacht haben, ist, die haben sich Code zusammen copy-paste, den sie geklaut haben, und sie wollten eigentlich einen Minecraft-Server, sie wollten eigentlich nur einen Minecraft-Server, den einer Service gegen einen Minecraft-Server von einem befreundeten / befeindeten Kameraden irgendwie so in die Knie zwingen, dass sich niemand dort mehr anmelden kann und alle auf ihren Minecraft-Server kommen, und das ganze Experiment ist dann
ein bisschen außer Kontrolle geraten,
ja. Und von dort kam auch der Code, also quasi Quellcode, die kyrillische Anmerkung im Quellcode, weil sie haben den Code zusammenkopiert.
Genau, die haben die irgendwo hergezogen, ne?
Die haben einfach irgendwo hergezogen, oder? Ja. Und das war von einer russischen Quelle und hatte noch einen russischen Kommentar drin. Hieß, glaube ich, irgendwie I love Kentucky Fried Chicken. Hieß es. Und, aber das hieß es schon früher, und das, ja.
Ja, übel, oder?
Es ist einfach übel, und auch hier wieder diese Fake News Geschichte, oder? Da gibt es so einen Spin, und das waren die Russen, und irgendwie, es ist ein. Und am Ende waren es 3 Studenten, die einen Minecraft-Server irgendwie in die Knie zwingen wollten, damit die Leute sich bei ihnen anmelden. So einfach, okay. So einfach ist es am Ende, ja?
Echt, ey. Ich stelle mir mal vor, das ist. Monty Python hätte so ein Sketch mal in seinen früheren Sketchen gemacht mit solchen. Der hat gesagt, das ist ja völlig absurd.
Genau. Ja, aber da lagen wir fast richtig. Ja, so ein bisschen. Aber lass uns doch jetzt in die Zukunft schauen.
Darf ich, lass mich noch eine Minute ganz kurz mal darauf eingehen, weil ich habe nämlich auch nochmal gerade unsere Vorhersagen vom letzten Jahr vorgenommen. Und ich hatte ja 3 Dinge gesagt: Bezahlen mit Bequemlichkeit. Ich glaube, das habe ich gerade eben mit erwähnt, was drin war. Big Data und Cognitive Service war bei mir auf dem Thema drauf. Und das dritte war, IoT nimmt mit uns Kontakt auf. Das haben wir ja auch gesagt. Und was, weil du jetzt auch gerade IoT nochmal erwähnt hast, was man aber in diesem Jahr gesehen hat, ist, dass alle natürlich ganz wild alle Großen auf diesem IoT-Zug sind und sich aber auch ganz kräftig bemühen, sozusagen die Infrastrukturen aufzubauen, dass das mit der IoT in Zukunft auch vermeintlich sicher funktionieren wird. Also dieses Thema hat doch eine ziemlich große Bedeutung erlangt, und bei allen großen Anbietern sieht man jetzt entsprechende Services, die auch, weiß ich was, Verschlüsselung und sichere Übertragung, also ein Zink-Zanks unterstützen, aber eben meistens nur für alles, was in Zukunft kommt, und dass wir da immer noch eine ganz große Masse an Legacy-Dingern mit uns rumschleppen, das wird uns wahrscheinlich in Zukunft auch immer noch kräftig beschäftigen werden, aber da hat man auch einiges gesehen. Mhm. Gut, genau, dann lass uns doch mal, achso, übrigens, kurze, nur ein Zweisetzer, steht nämlich bei mir auch noch bei 2017 drin. Nach 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir keine vernünftige Mehrheitsregierung im klassischen System mehr zusammenkriegen. Mhm. Und damit tun wir uns schwer. Wir haben schon seit 3 Monaten ein neu gewähltes Parlament, aber noch keine frische Regierung. Und es läuft aber alles, es läuft bei uns, funktioniert. Geht irgendwie geht's. Mal sehen, ob da im nächsten Jahr was rauskommt. Eine Jamaika-Koalition, wir haben ja die bunten Koalitionen. Mal sehen, was da rauskommt. Ich lasse das nur mal so als Punkt stehen, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Schauen wir nach vorne, wie du sagst, das ist ja die Zukunft. Wie hat Doc Brown immer gesagt, Zukunft ist immer das, was ihr daraus macht. Was machst du in 2018? Was denkst du, was 2018 die Themen sein werden, die besonders herausragen, beziehungsweise wo du sagst, da kümmere ich mich mal drum, weil ich denke, da passiert richtig was Spannendes.
Ja, eins habe ich gesagt, ich glaube, wir werden keinen Sprung in der AI machen, entgegen allen Ankündigungen. Gehe ich mal davon aus, dass wir das nicht machen, haben wir schon erläutert. Was wir auch schon angesprochen haben, ist, Social Media demontiert sich weiter. Ich glaube, die Diskussion, die jetzt mit Twitter und also dem Twitter-Chef und dem Facebook-Chef und der amerikanischen Regierung geführt werden, die das europäische Datenschutzgesetz, das jetzt da beginnt zu greifen. Ich glaube, diese Dinge werden wirklich die Diskussion noch einmal auf ein nächstes Level führen und der breiten Öffentlichkeit auch zeigen, wo die Gefahren liegen. Und das wird letztendlich dazu führen, dass die Relevanz dieser Firmen, dieser Netzwerke abnehmen wird. Und ich glaube, das werden wir 2018 noch einmal verschärfter sehen. Mhm. Das sehe ich für 2018. Und was ich auch für 2018 sehe, ist, dass wir das Aufrüsten, und das ist jetzt ganz toll, wir haben das ja vorbesprochen und wurde gerade ein bisschen überholt, das Aufrüsten der Geheimdienste und das Aufrüsten der großen Firmen wird eigentlich beginnen, das Internet zu zerstören, so wie wir das heute kennen. Und das wird 2018 Fahrt aufnehmen. Und gerade gestern Nacht quasi, bei uns Nacht in USA Tag, hat ja das FCC eigentlich die Netzneutralität beerdigt. Und ich meine, es geht genau in die Richtung, oder? Wenn ich die Netzneutralität beerdige, beerdige ich auch das Internet. Und weil ich dann den Firmen, die für das Internet, also quasi für den Traffic bezahlen, Vorfahrt gebe. Und das wird einen massiven Impact haben auf die Nutzung des Internets. Also nicht mehr alle Leute werden das Internet einfach nutzen können, weil sie nicht dafür bezahlen. Und das wird einen großen Input haben oder Einfluss haben auf kleine Firmen oder quasi auf Startups. Und hier werden wir sehen, dass wir Startups verlieren werden, die in einen solchen Bereich gehen möchten. Was weiß ich, die möchten in einen YouTube, die möchten eine neue Videoplattform haben, aber ich baue jetzt eine neue Videoplattform, aber mein Provider hier in der Schweiz lässt nur YouTube. Die meisten Leute haben ein Mobile-Abonnement, das irgendwie nur Spotify und YouTube zulässt. Und ansonsten, wenn Video laufen, nur 500 Megabyte pro Monat. Und so kann ich diesen Service eigentlich gar nicht nutzen. Was bedeutet, dass ich in der Schweiz einfach kein Video Startup machen kann, ich kann es einfach nicht in der Schweiz einführen und folglich wird es in der Schweiz auch nicht angeboten und das wird eine Defragmentierung bringen und wird der Sache Digitalisierung nicht förderlich sein. Und in diesem Sinne sehe ich, dass wir hier jetzt, wo die Bresche geschlagen ist, werden die großen Telekom-Provider in USA, aber logischerweise auch in Europa, haben jetzt Oberwand und werden mit aller Geschwindigkeit dazu drängen, dass hier die Netzneutralität auch aufgehoben wird und wir eigentlich das Internet, so wie wir das kennen, schneller als wir das gedacht haben, verlieren werden. Und das wird sich 2018 sehr stark manifestieren, bin ich überzeugt.
Ja, ich hatte dieses Thema ja auch, ich habe das in dem Stich die Macht der Konzerne mal raufgepackt, dass man wirklich sieht, dass die ganz Großen ja mittlerweile in eine Machtposition reingewachsen sind, die echt beängstigend, beziehungsweise eigentlich früher mal unvorstellbar waren, dass es irgendwann mal so mächtige wirklich Unternehmen geben wird. Zum einen, weil du gerade sagst, es werden andere verdrängt. Der Online-Werbemarkt, ich habe da eine Studie gelesen von, wie hieß die Firma, Zenit-Forschung aus der Publix-Agenturgruppe. Die haben mal geguckt, wie der Werbemarkt wächst, Online-Werbemarkt, und der wächst eigentlich nur noch bei Facebook und Google. Also der Werbemarkt wächst, aber wenn es wächst, sind es eigentlich nur noch Anzeigen auf Facebook und Google. Und wenn du heute eine Online-Agentur oder eine Werbeplattform aufsetzen willst, dann hast du gegen die beiden eigentlich gar keine Chance mehr, weil eigentlich nur darüber wird noch Werbung geschaltet und die haben praktisch so eine große Machtposition, dass sie quasi den gesamten anderen Markt, den Markteintritt doch sehr stark behindern können. Und das Zweite, was mir, und da habe ich auch nochmal, das denke ich mir auch nochmal ganz gerne, hast du von dem Sidewalks Lab Toronto Waterfront gehört?
Nein.
Toronto hat einen Stadtteil, der irgendwie seit vielen Jahren brach liegt, weil da, weiß ich was, früher irgendwie mal Hafen oder Industrie war, die nicht mehr genutzt wird. Und man hat sich jetzt mit Google, also beziehungsweise mit Alphabet, wohl einen Deal eingegangen, dass, oder ist dabei, das zu planen, dass Google mal dieses ganze Areal übernimmt und es dann mal als eigenes Städteprojekt komplett neu designt, von Grund auf sozusagen auf der grünen Wiese mal die moderne Stadt dort planen, und Google macht dann dort alles. Es baut die Häuser, es baut die Infrastrukturen, es sorgt für die Müllentsorgung, es macht einfach alles und baut da eine komplette Stadt hin mit modernster Ausstattung, modernsten Technologien und allem drum und dran. Was ja jetzt erstmal gar nicht so verkehrt ist, wenn du sagst, ja, das wäre doch mal schön, wie wird denn heute, wenn man heute eine Stadt aufbaut und man hätte mal alle Freiheitsgrade, wie könnte die denn modern gestaltet sein, wie könnte das denn aussehen? Ist ja nicht schlecht, aber dass es heute eine Firma gibt, die einfach sagen kann, was kostet das jetzt, weiß ich was, 5, 7, 8, 10 Milliarden, ja, frag mal den Jungen in der Portokasse, dass der das Geld mal raushaut, weil wir haben einfach so unfassbar viel Geld, dass wir sowas einfach mal machen können. Und wir finden dann jemand, und wo die das dann zulassen, und dann bauen wir das mal. Da ist dann natürlich die Frage, die bauen natürlich dann etwas komplett disruptiv in bestehende Strukturen rein. Also wir haben das ja so in kleineren Geschichten hier schon mit Airbnb gesehen, ne? Es gibt plötzlich die Vermietungsoption, und hier in Berlin ist es mittlerweile ja untersagt, soll im nächsten Jahr wieder aufgenommen werden, weil es plötzlich die gesamte Vermietungswohninfrastruktur völlig durcheinander bringt. Also kommt jemand von extern, sagt, ey, ich biete euch das an, ihr könnt das hier alles machen, aber man hat gar keinen, kümmert sich eigentlich relativ wenig um den Einfluss auf die vorhandenen sozialen oder ökonomischen Infrastrukturen. Und wenn du da einfach etwas hinbaust, ich meine, das ist, gibt es da überhaupt eine demokratische Abstimmung darüber? Wollen das alle Leute? Das ist, finde ich, ziemlich interessant zu sehen, dass es eben heute nicht mehr darauf beschränkt ist, dass ich sage, ich baue euch jetzt irgendwie ein Haus oder eine Bibliothek. Nein, wir können euch heute eine ganze Stadt hinstellen. Und ihr könnt dann alle mal gucken, wie toll das aussehen wird. Wer, was passiert dann eigentlich mit den Daten, die dort sind? Gibt es dann entsprechende Überwachung? Wer darf da hinziehen? Was gibt es da? Gibt es da eine eigene Polizei oder ähnliches? Das ist sehr spannend zu sehen, dass einfach heute mittlerweile aber Unternehmen weltweit so groß sind, dass sie sowas einfach machen können.
Ja, ist sehr spannend. Erinnert mich so ein bisschen an Raccoon City von Resident Evil in diesem Film, oder? Das ist so dieser Zombie-Outbreak. Und da hat ja auch diese die Firma, die eben das Medikament gemacht hat, der dann letztlich zu diesem Zombie-Outbreak führte, hat eine eigene Stadt, die hieß eben Raccoon City. Und eigentlich ist so das dystopische Szenario ist eigentlich dort schon vorgezeichnet. Eben wie du sagst, eine eigene Polizei, eigene Gesundheitswesen. Und das ist ja alles nett. Das lässt aber extrem viel Wege offen, um hier unsaubere Dinge zu tun, wenn du alles kontrollierst, oder? Weil letztendlich ist das Monarchie, oder?
Ja. Und ja, das ist wirklich schön. Ja, ich meine, und wo im Kleinen mal gesehen, wohin sowas, was dann zum Beispiel so Auswirkungen sind. Ich gucke ja gerne über Amazon TV, über die Amazon Box, Fire TV, so Serien und so weiter und so fort. Und unter anderem gibt es auch die Apps, da gibt es auch die YouTube-App. Da kann man dann auch komplett über Amazon TV YouTube gucken. Allerdings nur noch bis Ende des Jahres, weil Google die YouTube-App dann zum 01.01.2018 auf Amazon TV einstellt. Mit einem freundlichen Hinweis, wir haben doch Chromecast.
Genau. Ja, Ende der Durchsage, oder?
Ja, Ende Gelände. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder aber Amazon TV ab nächsten Jahr, oder Amazon Prime gibt es dann im nächsten Jahr tatsächlich auch auf Apple TV. Ja, Ende Gelände. Und das ist eben so das ist dann eben so die negative Auswirkung, dass wenn dann der große Konzern dem anderen großen Konzern, nö, keinen Bock mehr und fertig aus, dann ist mal Schluss damit.
Genau, also da, wie gesagt, ist der Monarchie oder Diktatur, kann gute Seite haben, hat einfach sehr viel Potenzial für negative Seiten, oder? Weil wir, wie gesagt, ich sage es ja oft wieder, mein Lieblingszitat von John Maynard Keynes: Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwas für das allgemeine Wohl tun werden. Ja, genau. Also, das passt einfach nicht zusammen.
Also das wird uns nächstes Jahr definitiv beschäftigen. Das ist das Richtige. Und ein Thema, was ich dann vielleicht auch in 2018 definitiv angehen werde, ist dieses Thema Blockchain und Bitcoin. Wir hatten ja in diesem Jahr auch schon eine Sendung dazu, aber dieses Thema.
War letztes
Thema,
Jahr, oder?
Bitte?
War letztes Jahr.
War das schon letztes Jahr?
Ja.
Wo, echt?
Okay, aber also, egal, ja.
Da sind wir ja relativ. Ich dachte, es wäre im Mai gewesen. Ah, das ist in der Mai-Ausgabe oder war das letztes Jahr Mai?
Ah ja, egal.
Egal, aber da hatten wir schon mal über Bitcoin, aber das, was mit Bitcoin da gerade und mit Blockchain, also alle sagen ja immer, das ist die Technologie der Zukunft, aber wenn du das Bitcoin anguckst, dann ist das, ich sag mal, auch noch nicht alltagstauglich. Das hat irgendwie noch was von schärfster Zockerbude und allem drum und dran und ist, ich sag mal, nicht unbedingt die beste vertrauenserweckende Visitenkarte, um eine Technologie wie Blockchain zu populär zu machen, die dann, sagen wir mal, die ein Grundbuch ablösen soll in der Richtung. Ich weiß, da gehört sicherlich nochmal, also ich muss da definitiv mich selber auch nochmal wesentlich fitter machen. Berlin ist da ein guter Platz, weil es gibt hier diverse Blockchain-Unternehmen, auch Meetups. Also ich werde mich da mal ein bisschen näher im nächsten Jahr beschäftigen. Aber was da ja zurzeit abgeht, das ist irgendwie, hat ja wirklich finsterstes Wildwest-Manier. Angefangen von, dass du hörst, dass da irgendwelche mit diesen Wahnsinnskurssprüngen, dann, dass man hört, dass dann wieder hier mal ein Wallet verloren ist, dass irgendjemand in Wels eine Müllkippe umgraben will, weil er da vor 10 Jahren mal aus Versehen eine Festplatte verbuddelt hat, auf der sich irgendwie noch 7500 Bitcoins befinden, die jetzt irgendwie 70 Milliarden oder 70 Millionen Dollar wert wären. Oder dass man liest, dass Bitcoin irgendwie ökologisch auch nicht so die wahre Geschichte ist, dass eine Bitcoin-Transaktion irgendwie so viel Strom verbraucht, mit der ich einen Kühlschrank ein ganzes Jahr lang betreiben könnte. Da ist, glaube ich, noch irgendwie technologisch und konzeptionell Luft nach oben, um das mal wirklich vernünftig zu machen. Wie ist dein persönlicher Eindruck davon?
Ja, was ist jetzt eine These für 2018? Ich sage meinen Eindruck gleich, aber die These nimmt mich jetzt noch Wunder.
Nein, meine These, ich sag mal so, die These, ich beschäftige mich definitiv mit diesem Thema, weil das war jetzt sozusagen meine Sache, weil ich denke, dass das ganz noch wesentlich mehr Fahrt aufnehmen wird und dass es, ich hoffe, dass es dann auch Praxisbeispiele gibt, die das solide funktionierend erklären und dass es sozusagen aus dieser völligen Freak-Ecke irgendwie rauskommt. Aber dieses Thema Bitcoin und Blockchain ist etwas, was im nächsten Jahr ganz erheblich Fahrt aufnehmen wird, noch weiter als bisher schon und aus diesem Ecke der Freaks rauskommen wird und uns immer mehr beschäftigen wird.
Okay. Ja, also ich persönlich bin ja der Meinung, dass Blockchains, also die Zentralisierung die transparente Dezentralisierung und die sichere Dezentralisierung von Daten, dass das eine echte Innovation ist. Eine echte. Und dass das echt disruptiven Charakter hat. Bin ich davon überzeugt. Also viel mehr als, Airbnb, als das Vermieten von Sofas. Also das ist ja weder eine Innovation noch disruptiv. Mal disruptiv ist es. Aber einfach Zerstörer ist disruptiv. Ohne für etwas Gutes zu sorgen. Letztendlich glaube ich daran, dass das so ist, aber auch hier wir die Bitcoins, die jetzt als Repräsentant von Blockchains im Moment da sind und in den Medien sind, führen eigentlich ein bisschen in die falsche Diskussion, weil alle Leute interessieren sich jetzt für den Kurs von Bitcoin. Und das sehe ich oft, dass Leute sich bei mir melden, so über Skype und so, hey, wie geht es dir, oder? Hast du Bitcoins? Oder was sagst du zu Bitcoins? So quasi, du bist ja irgendwie so der Spezialist, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Wir müssen eigentlich darüber diskutieren, wie wir diese Dezentralisierung einsetzen können. Und wenn dieser Bitcoin-Hype vorbei ist, wird die Diskussion dann auch auf die Blockchain gehen. Und ich glaube, das ist gut. Da sehe ich richtig Potenzial und da sehe ich auch, dass wir als Gesellschaft vorwärts kommen. Zu Bitcoin selber muss ich sagen, finde ich eigentlich schade, was jetzt passiert, weil Bitcoin trat an, oder Bitcoins trat an, um das Finanzsystem zu ersetzen und wurde jetzt komplett vom Finanzsystem vereinnahmt. Und ich glaube, das tut mir so ein bisschen leid. Klar haben jetzt ein paar Leute Freude, dass sie reich wurden. Das ist auch okay. Allerdings, ja, wie gesagt, ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass wir hier eine neue Währung bekommen, die eben zentral funktioniert und nicht gesteuert. Aber das, wie gesagt, die Vereinnahmung des Finanzsystems auch jetzt von diesem Vehikel zeigt eigentlich nur, dass der Gedanken, dass wir hier etwas anders machen müssen, definitiv zieht, weil ich meine, das bringt niemandem etwas, oder? Die Leute, du kannst jetzt nicht mehr bezahlen mit Bitcoins. Und es hat sich eigentlich so ein bisschen, Bitcoin hat sich jetzt erledigt aus operativer Sicht im Moment.
Naja, aber du kannst jetzt auch Futures darauf abschließen. Also, ja.
Aber das ist ja einfach Finanzmarkt, oder? Da könntest du auch auf Matratzen und Bettgestelle wetten, oder? Das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, oder?
Ja, nee, das ist, aber da stimme ich dir, wie gesagt, vollkommen zu. Ich glaube auch, diese Blockchain-Technologie ist super spannend. Die Idee, die dahinter steht, finde ich auch großartig. Ganz, ganz klar, aber sozusagen das, was du als in der Massenwahrnehmung nach außen hin siehst, ist halt Bitcoin mit den aktuellen Auswirkungen. Und das ist irgendwie kontraproduktiv im Moment, ja. Definitiv. Aber im nächsten Jahr, wie gesagt, definitiv, glaube ich, wie du auch sagst, da wird sich bestimmt noch Diverses zeigen, was man da tatsächlich, sagen wir so, auch tatsächlich ein paar vernünftige Anwendungen, wo du sagst, wow, das ist richtig. Richtig gut.
Richtig gut, genau.
Ich denke mal, insbesondere bei so einem, wenn man Bitcoin oder Blockchain einsetzen kann, um mal dieses ganze Mini-Mini-Micro-Micro-Payment irgendwie abzuwickeln, wo du sagst, ich habe eine kleine Information, die ich online stelle und kann dafür eben was ganz Kleines sofort abrechnen oder ähnliches. Da gibt es ja nichts Vernünftiges. Und wenn man sowas tatsächlich implementieren kann, was dann funktioniert und ohne so funktioniert, wie man es eigentlich vorstellt, dann wirklich super spannend.
Ja, es gibt, wir haben hier verschiedene Ideen auch schon gewälzt, was man dezentral auslösen könnte. Und ich glaube wirklich, die Dezentralisierung von die transparente Dezentralisierung, die Blockchain geschaffen hat, das ist echte Innovation. Und hier wurde ein Algorithmus geschaffen, der wirklich der wird einen krassen Impact haben auf unsere soziokulturelle Zukunft. Da bin ich extrem überzeugt. Da werden wir wirklich, das wird unsere Gesellschaft weiterbringen. Aber nicht Bitcoin. Leider.
Tja. Ja, mein Lieber.
So wird 2018.
Das wird spannend, ja. Mhm. Ja. Wir machen natürlich auch 2018 weiter.
Genau.
Wollen wir wieder, ich weiß nicht, haben wir in diesem Jahr 11 Episoden gemacht? Wir haben eine irgendwie ausfallen lassen, nicht? Irgendwie hat es
angehört,
aber am nächsten Jahr sind wir wieder. Vielleicht zur 50. Ich habe ja immer noch die Vorstellung, wir machen mal wieder eine sozusagen Face-to-Face, nicht
live.
Over Skype, live. Ich arbeite dran.
Suchen wir uns eine schöne Konferenz und auf dieser Konferenz machen wir das mit Publikumsbeteiligung.
Das wäre auch eine feine Sache. Und Publikumsbeteiligung, du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Ich würde mich mal freuen, wenn unsere lieben Zuhörer, die uns ja auf diversen Kanälen hören können, über die Webseite, über iTunes, über Voice Republic, wenn sie auf diesen Seiten vielleicht auch mal einen Kommentar abgeben oder auch mal ein Abo dran denken oder vielleicht auch mal iTunes mal einen Kommentar abgeben. Da habe ich mal nachgeguckt, da hat schon lange keiner mehr einen Kommentar abgeben. Da würde ich mich freuen drüber. Du dich sicherlich auch, wenn ich mir das so denke. Ja, gut. Und dann war es das für 2017 von unserer Seite aus.
Würde ich so sagen.
Ja, wünschen wir allen ein frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir brauchen noch so einen Spruch. Wir müssen jetzt an den Titel wieder arbeiten. Ich würde sagen, alles Gute fürs neue Jahr.
Genau.
Gut, in diesem Sinne. Tschüsschen.
Tschüss.